Wahrscheinlich hat kein anderer Bereich die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den letzten Monaten so stark zu spüren bekommen wie die Krankenversorgung. Das Universitätsklinikum Essen beispielsweise hat im größten Ballungszentrum Deutschlands, also dem Rheinland, in den letzten 14 Monaten knapp 2200 Patienten versorgt, die sich mit dem Virus infiziert hatten. Thorsten Schabelon ist Leiter der Stabsstelle Marketing und Kommunikation in der Uniklinik Essen und hat diese mediale und medizinische Ausnahmesituation hautnah miterlebt. Schön, dass Sie heute da sind, Herr Schabelon, und uns und unseren Zuhörern so einen kleinen Einblick in diese ganz außergewöhnliche und auch ein bisschen verrückte Zeit geben.
Danke für die Einladung. Ich bin sehr gespannt. Ich muss Sie gleich korrigieren. Soll ich das jetzt machen? Oder,
gerne.
Also das größte Ballungszentrum ist das Ruhrgebiet oder die Metropolregion Ruhr, die halt zu Teilen aus Westfalen und zu Teilen aus dem Rheinland besteht, aber als Ruhrgebiet eigentlich ein feststehender Begriff ist. Und dementsprechend das Rheinland ist dann Köln-Düsseldorf. Westfalen ist sozusagen der östliche Teil des Ruhrgebiets. Wenn Sie vom Ruhrgebiet sprechen, dann wissen alle Bescheid. Oder von der Metropolregion Ruhr, das ist so ein bisschen der Marketingbegriff, aber das Ruhrgebiet, genau.
Ich glaube, Rheinland rutscht mehr als Rheinländer dann manchmal durch, irgendwie, weil ich es im Kopf habe.
Für viele Rheinländer endet NRW ja auch hinter der Düsseldorfer Stadtgrenze.
Da ist was dran. So, bevor wir ein bisschen tiefer in das Gespräch einsteigen, darf ich noch meine Kollegin und Co-Moderatorin Janina von Ehring begrüßen. Hi Janina, schön, dass du da bist.
Hallo und ich freue mich auch, Herr Schabelon, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und uns ein paar Insights aus Ihren doch wahrscheinlich sehr turbulenten letzten Monaten geben können.
Das ist ein ganz gutes Stichwort. Herr Schabelon, Sie sind ja jetzt seit ungefähr 3,5 Jahren an der Uniklinik Essen tätig und leiten, ich hatte es gerade schon gesagt, die Stabsstelle für Marketing und Kommunikation. Davor waren Sie viele Jahre bei der WAZ-Gruppe, die man jetzt wahrscheinlich besser unter Funke Mediengruppe kennt, unter anderem als Redakteur im Bereich Sport und als City-Editor tätig. Ich nehme an, dann auch für den Ruhrgebietsbereich, vielleicht sogar für die Stadt Essen, vielleicht können Sie das gerade oder gleich nochmal aufklären. Wie kam es denn dann nach 10 Jahren bei der WAZ zu diesem Wechsel in die, ja einmal in die Gesundheits- und eigentlich auch in die Kommunikationsbranche oder den Bereich?
Ich habe klassisch bei der Funke Mediengruppe, damals noch WAZ Mediengruppe, volontiert, bei der Westfälischen Rundschau, Zeitung in Dortmund. Habe dann 8 Jahre waren es als Redakteur, Sportredakteur über Borussia Dortmund geschrieben, was, sag ich mal, für die Funke Mediengruppe oder die WAZ sozusagen neben Schalke 04 das größte Thema ist und auch deutschlandweit ein sehr interessantes Thema. Damals ist Borussia Dortmund mit Jürgen Klopp nach langer Zeit mal wieder 2-mal Meister geworden. Dementsprechend also eine sehr spannende, eine sehr aufregende, aber auch eine sehr fordernde Zeit, weil sie in dem Bereich wirklich in ganz extremer Konkurrenz sind mit regionalen Medien, mit Zeitung, mit Radio, mit Fernsehen, mit überregionalen Medien und sozusagen ständig natürlich auf der Suche nach Nachrichten sind. Und ich bin dann in die Essener Redaktion der WAZ gewechselt. Das ist die größte Lokalredaktion der WAZ, hat ungefähr eine Auflage von knapp 60.000 mit der Schwesterzeitung NRZ in Essen, also noch eine Zeitung, die Relevanz hat, die auch in Essen Relevanz hat als mit Dortmund größte Stadt des Ruhrgebiets. Wir haben da, wie ich finde, einen ganz spannenden Lokalteil gemacht mit ungefähr 12, 13 Seiten jeden Tag über die Stadt. Ja, ich habe mich dann zuletzt sozusagen die letzten Jahre mit dem Thema Gesundheit beschäftigt. Essen hat 16 Krankenhäuser, ist also ein Gesundheitsstandort. Der Essener Bürgermeister sagt immer, mit so einem kleinen Lächeln, wenn Sie krank werden, seien Sie froh, wenn Sie in Essen krank werden, weil Sie da eine Top-Versorgung haben. Die Krankenhäuser sind in 4 Verbünden aufgeteilt, katholischer, evangelischer, Krupp als sozusagen die Familie, die Stiftung in Essen und dann, wie gesagt, die Uniklinik so ein bisschen als Flaggschiff, als Champions League sozusagen, auch weit übers Ruhrgebiet hinaus mit Bedeutung. Und ich war so persönlich an einem Punkt, wo ich gesagt habe, die hat man ja, finde ich, manchmal im Leben, ich will nochmal was Neues machen. Ich wusste, dass mein Vorgänger, also mein dann Vorgänger, was anderes machen wollte. Und da ich zur Uniklinik sehr gute Kontakte habe, da ich gern mit denen zusammengearbeitet habe, da ich es einfach als ein sehr spannendes Arbeitsfeld angesehen habe, habe ich für mich entschieden. Und da ich auch mit dem Vorstand sozusagen im guten Austausch war, habe ich dann für mich entschieden, ich probiere das mal. Auch wo dann einige sagten, Mensch, dann hast du ja nur noch mit dem Thema Gesundheit zu tun. Aber das Thema, da kommen wir gleich, glaube ich, noch zu, das Thema Gesundheit ist so unglaublich abwechslungsreich, dass man, wie gesagt, dass ich quasi jeden, bei mir ist kein Tag wie der andere. Das hat mich auch immer im Journalismus, habe ich das immer sehr geschätzt, dass jeder Tag was Neues bringt. Jeder Tag ist unplanbar oder die meisten zumindest. Und das haben wir jetzt heute auch an der Uniklinik und das macht für mich auch so ein bisschen aus. Und ich fühle mich da sehr wohl und ich kann da sehr viel machen. Ich kann da kreativ sein, ich kann da Ideen haben. Ich habe ein unglaublich weites Arbeitsfeld und dementsprechend, ja, habe ich zu keiner Sekunde sozusagen die Entscheidung bereut.
Herr Schabelon, sind Sie denn auch in der Region geboren? Sind Sie gebürtiger Rheinländer? Und wenn nicht, was hat Sie dann am Ende des Tages dorthin verschlagen und was lieben Sie vielleicht auch an der Stadt Essen?
Also ich komme gebürtig aus dem Siegerland, dem Südzipfel von NRW sozusagen, bin dann beruflich in meiner Volontärstation nach Dortmund gezogen, weil das die größte und wichtigste Stadt der Westfälischen Rundschau war, bei der ich dann gearbeitet habe. Bin dann nach Essen gezogen, als ich zu Watz gewechselt bin und ja, fühle mich hier sehr wohl, weil es eine sehr lebenswerte Region ist. Essen gehört zu den grünsten Großstädten Deutschlands, gerade der Essener Süden mit der Ruhr ist sehr schön. Ich mag die Menschen hier sehr, die sehr, sehr offen sind, sehr direkt. Klare Kante sagt man hier immer. Also da wissen sie immer, wo sie dran sind. Und das ist auch so ein bisschen für mich Credo bei der Arbeit. Wir wollen offen und transparent sein in der Kommunikation. Und ich bin hier auch familiär, haben wir uns hier niedergelassen. Meine beiden Kinder sind hier auf Kohle geboren, wie man im Ruhrgebiet sagt. Und insofern eine sehr lebenswerte Stadt. Und wir fühlen uns hier sehr wohl.
Sie sind der Leiter der Stabsstelle Marketing und Kommunikation an der Uniklinik Essen. Mögen Sie uns mal so einen kurzen Einblick geben, was da genau hintersteckt, welche Aufgaben Sie betreuen, vielleicht auch so ein bisschen, wie die Struktur in Ihrem Team aussieht. Sie haben uns schon oder mir im Vorgespräch so ein bisschen verraten, Ihr Team ist gar nicht so groß.
Also wir haben an der Universitätsmedizin Essen, das ist die Uniklinik plus Tochterunternehmen, zu uns gehören noch zwei weitere Kliniken. Also wir haben 10.000 Mitarbeiter, sind damit auch, um die Dimension so ein bisschen einordnen zu können, inzwischen der zweitgrößte Arbeitgeber in Essen. Die Stadt ist noch größer. Wir haben natürlich in Essen DAX-Unternehmen wie ThyssenKrupp oder große Konzerne wie Evonik oder RWE, die mehr Mitarbeiter haben, deutlich mehr. Aber in Essen sind wir der zweitgrößte Arbeitgeber. Wir sind sozusagen in der Kommunikation zu fünft. Bei mir in der Stabsstelle sind noch drei weitere Mitarbeiter. Wir haben bei unseren Töchtern jeweils eine Mitarbeiterin, die sich um das Thema Kommunikation kümmert. Und insofern sind wir da im Vergleich zu anderen Unternehmen sehr schlank aufgestellt, was, sag ich mal, historisch bedingt ist. Krankenhäuser haben lang nicht klassisch kommuniziert oder Marketing betrieben, weil Patienten waren da. Da hat sich in den letzten Jahren Wandel ergeben, weil man A, zum Thema Markenbildung beitragen will, weil man sich von anderen Häusern Konkurrenz abheben will, zeigen will, was man vielleicht besser kann oder was man besser macht. Und wir sind so ein bisschen, sag ich immer, ein Gemischtwarenladen. Sicherlich Schwerpunkt, was auch mit meiner Historie zu tun hat oder mit meiner Berufserfahrung, Kommunikation. Wir machen auch Marketing, aber der Schwerpunkt liegt im Bereich Kommunikation, intern wie extern. Intern natürlich Mitarbeiterinformation, extern Medienanfragen von Lokalradio bis Land, sag ich immer, oder wenn man sagen kann, von, wie gesagt, querbeet durch alle Mediengattungen durch, unsere Internetseiten, unsere Social-Media-Kanäle. Wir machen aber auch so Sachen, dass wir das Betriebsfest bei uns organisieren. Wir haben ein eigenes Fußballturnier für Mitarbeiter, rund um das wir Kommunikation machen. Merchandising-Artikel. Wir machen Personalmarketing inzwischen, gerade im Bereich Pflege. Also insofern ist das so ein bisschen ein gemischt Warenladen und der, sag ich mal, wie gesagt, von der ganz großen Strategie anfängt, wo wollen wir hin, Thema Smart Hospital, da werden wir sicherlich gleich noch ein bisschen drüber reden, bis, wie gesagt, zur kleinen Maßnahme, was können wir für eine, wir haben eine beispielsweise eine Grundsteinlegung einer neuen Klinik und was können wir dann, wenn Ministerinnen, Staatssekretäre kommen, als Giveaway denen mitgeben und wie wird so ein Termin, also so eine Veranstaltung organisiert.
Wobei ein Thema in diesem Gemischtwarenladen, glaube ich, grundsätzlich schon immer sehr, sehr wichtig war. Sie haben es gerade auch sehr ausgeführt, dass einfach viele neue Themen dazugekommen sind, gerade in Richtung Marketing. Allerdings das Thema Krisenkommunikation, das ist ja eins, was gerade in Ihrem Bereich ja leider auch der Materie sehr nahe liegt, weil in dem Moment, in dem es um Gesundheit geht, in dem es um Menschen geht, wenn da mal irgendwas schiefläuft, dann ist Krisenkommunikation sofort gefragt, dann stehen die Journalisten bei Ihnen vor der Tür. Sie haben es aber gerade auch gesagt, Sie sind ein recht kleines Team. Wie organisieren Sie das Thema Krisenkommunikation? Weil de facto müssen Sie als Pressesprecher ja 24/7 erreichbar sein, weil es kann immer sein, dass irgendwas passiert, dass ein Brand ausbricht und dann sofort Menschen, die aber vielleicht auf einer Intensivstation liegen, die man ja nicht einfach sofort evakuieren kann, gefährdet sind. Also da gibt es ja ein ungemeines Potenzial an Dingen, die passieren können, wo Sie als Pressesprecher sofort gefragt sind. Wie organisieren Sie das in dem kleinen Team, damit auch Sie mal nachts ruhig schlafen können?
Erstmal, was Sie alles aufgezeigt haben, da habe ich mir noch gar nicht drüber Gedanken gemacht. Nein. Also wir haben natürlich als Krankenhaus sehr ausgefeilte Notfallpläne. Das heißt, wenn um uns rum in Essen der Strom ausfällt, haben wir Notstromaggregate, dass bei uns Maschinen, Geräte, alles weiterlaufen. Wir hatten schon die Fälle, dass wir IT-Probleme hatten, dass wir, sag ich mal, keine Mails mehr verschicken konnten. Dann haben wir wieder ganz klassisch ausgedruckt, Zettel über unsere Essenswagen verteilt. Also insofern, man muss da einfach oftmals kreativ sein. Der Vorteil ist sicherlich, dass wir, wie es auch sein sollte, als Stabsstelle direkt am Vorstand angesiedelt sind, bei unserem ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden. Das heißt, wir sind in der Informationskette sehr weit oben angesiedelt. Wir bekommen sehr viel mit, so soll es auch sein, um damit immer reagieren zu können, manchmal auch agieren zu können, aber zumindest immer zu wissen, was gerade passiert. Und dementsprechend erfahre ich auch sehr viel Sachen oder bekomme sehr viel mitgeteilt, aus dem sich nichts ableitet, also sag ich mal kleine Krisen, die aber nicht zu großen Krisen werden. Und die anderen Sachen sind halt so, wir arbeiten beispielsweise über Kommunikationsgruppen, dass wenn es technische Probleme gibt oder wenn es irgendwo, sag ich mal, eine kritische Situation gibt, wir hatten vor 2-3 Jahren, sollte bei uns direkt am Klinikgelände ein Blindgänger entschärft werden oder der Verdacht auf einen Blindgänger. Da hatten wir sozusagen die Klinik-Evakuierung in 3 verschiedenen Schritten alles vorbereitet und zum Glück war es aber dann doch nur ein größeres Stück Metall, das da im Boden lag. Das haben sie halt in Essen aufgrund von Krupp und des Zweiten Weltkriegs häufiger, dass da noch sehr viel Blindgänger im Boden sind und wenn irgendwo dann gebaut wird, tauchen die dann auf. Insofern, wir sind da, sag ich mal, strukturell sehr gut drauf vorbereitet. Wir haben natürlich auch gewisse Sachen inzwischen in der Schublade liegen, die mit denen wir dann zur Kommunikation direkt zugreifen können. Aber ansonsten ist es so, wenn ich aus dem Büro gehe, schalte ich mein Handy weiter und kann aber sagen, in den 3,5 Jahren, in denen ich da bin, wurde ich noch nicht zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens angerufen. Also insofern, wenn wir mal eine Katastrophe haben, dann oder eine Katastrophe nicht. Wenn wir mal Krisenkommunikation benötigen, dann scheint die sich in den normalen Arbeitszeiten, die aber dann natürlich auch mal am Wochenende sind, die dann natürlich abends sind. Und insofern denke ich immer, das ist was, was man sozusagen in dem Job mitnimmt. Ich glaube, wenn Sie in der Kommunikation sind, fast egal in welchem Bereich, auch als Tageszeitungsjournalist, Sie können nicht sagen, so, jetzt ist 17 Uhr und ich lasse meinen Stift fallen und ich sehe nichts mehr. Dafür ist heute zu viel los. Und man muss aber halt auch manchmal sagen, man hat dann mal Feierabend, man hat dann Urlaub, weil am Ende des Tages, wenn ich im Urlaub bin, kann ich nichts machen, was dann bei uns auf dem Gelände passiert. Aber dafür habe ich dann Vertretungen oder Kollegen, mit denen ich eng zusammenarbeite und auf die ich mich dann auch verlassen kann.
Ich baue jetzt mal so einen kleinen Spoiler ein. Ihre Arbeit hat sich seit Corona drastisch verändert. Das haben Sie uns schon im Vorgespräch verraten in den letzten 12, 14 Monaten. Ich hatte das auch schon so ein bisschen im Intro angeteasert. 2200 Patienten, die infiziert waren, die Sie der Uniklinik seit Beginn der Pandemie betreut haben. Ich würde, bevor wir darauf eingehen, gerne nochmal einen Sprung zurück machen. Wie war denn die Situation, zum Beispiel Ansprache von Medien, von Journalisten, Kontakt zu Experten herstellen in der Klinik, auch später im Vergleich zu nach Corona, vor Corona? War das für Sie als Uniklinik eine Herausforderung und wie haben Sie das gemeistert? Gab es da bestimmte Themen, die ein bisschen öfter angefragt wurden? Hatten Sie in der Kommunikation viel Spielraum damit? Wie sah die Situation so ganz grob vor Corona aus?
Also um einfach mal die Dimension klar zu machen, ich hab vor einigen Tagen einen Vortrag gehalten vor Medizinmanagement-Studenten. Da habe ich eine Präsentation überarbeitet, die war von 2019. Da stand drin, dass es über uns pro Jahr ungefähr 3000 Medienartikel gibt. Ich habe das mal fürs letzte Jahr auswerten lassen. Letztes Jahr waren es 23.000. Das kann man dann mal so auf pro Tag runterrechnen. 17.000 haben sich mit dem Thema, also in denen war Corona das Stichwort. Und vor Corona war es im Prinzip so, wir haben eigentlich immer genug Themen und die Themen versuchen wir halt sozusagen medial zu platzieren, wobei wir nicht klassisch eine PR-Agentur sind, sondern wir sozusagen sehr viel redaktionell stattfinden, weil Gesundheitsthemen in der Regel als Servicethemen verstanden werden. Und das sind dann meistens Therapien beispielsweise, die bei uns sind. Das Reizvolle an der Uniklinik ist immer, wir reden dann nicht von Blinddarm oder gebrochenen Fingern, sondern von Krebstherapien, die, sag ich mal, knapp unterm Nobelpreis sind, von Transplantationsmethoden, die außer uns in der Form keiner macht, von kardiologischen Themen. Kardiologie ist auch einer unserer Schwerpunkte. Also unsere 3 Schwerpunkte sind die Onkologie mit dem Westdeutschen Tumorzentrum, die Transplantation und die Kardiologie. Und da sind sie halt bei Themen, beispielsweise bei Eingriffen, die außer uns in Deutschland, teilweise in Europa keiner macht. Also insofern sind sie da schon mit Themen unterwegs, wo die Medien auch Interesse haben. Und wir waren da viel, sag ich mal, oder mit dem Schwerpunkt regional unterwegs. Also das heißt bei uns die Bild-Zeitung, die WAZ, der WDR so als erste Zugänge, aber sicherlich auch Sat.1, RTL, Regionalprogramme, die eigentlich immer Interesse an unseren Themen haben. Und ich nenne Ihnen einfach mal ein Thema, das so ein bisschen die Dimension klar macht. Bei uns in der Augenklinik wurde wieder eine Brille getestet, die aus Japan kommt. Da hatten wir einen jungen Mann da, der hatte sich die Augen verbrannt mit Feuerwerkskörpern. Der war blind, also der hatte noch, ich glaube, 7% Sehkraft. Das heißt, sie können sehen, dass da Menschen sind, aber sie können nicht das Geschlecht erkennen, sondern sie sind juristisch blind. Dieser junge Mann konnte halt mit dieser Brille wieder sehen. Die Brille hat sozusagen das, was an Informationen aufs Auge kam, das aber beschädigt war, über den kaputten Teil projiziert auf den Sehnerv, der noch in Ordnung war. Und es war so, ja, wie soll ich sagen, kurz vor Jesus sozusagen, ein Blinder konnte wieder sehen. Das sind natürlich so Themen, wo sie dann Aufmerksamkeit bekommen und halt auch relevantes Medieninteresse. Und natürlich die, sag ich mal, Expertenabfragen, die das ganze Jahr kommen. Also da geht es ums Thema, also Gesundheitsthemen wie Schlaganfall, wie Herzprobleme, wie gesagt, wie Krebs, wie Schlafen, die so ein bisschen, sag ich mal, so ein großes gesellschaftliches Interesse haben, die halt einfach in der Bevölkerung auch eine hohe Relevanz haben, weil das ja letztendlich die Erkrankungen sind, die zu den meisten Todesfällen führen.
Wie hat sich das Thema dann in den letzten oder die Anfragen in den letzten Monaten verändert? Ich kann mir gut vorstellen, dass, wenn wir von Fachmedien sprechen, dass die natürlich weiterhin auch solche Themen, die Sie gerade angesprochen haben, weiterhin spielen, dass die auch sagen, für die haben auch Themen außerhalb von Corona eine Relevanz. Sie haben davor aber auch Medien aufgezählt, die klassisch zu den Tagesmedien gehören, sei es irgendwie Print, sei es online oder auch sogar TV. Haben sich da die Anfragen inhaltlich verändert? Drehte sich das nur noch rund um Corona? Weil Sie haben auch die Zahlen genannt. Insgesamt die Clippings, die haben sich um ein Vielfaches vermehrt. Insofern werden Sie mit Sicherheit auch viel mehr Anfragen bekommen haben und die haben nicht einfach nur so die Uniklinik Essen in Ihren Beiträgen erwähnt. Also wie haben sich da so die Themen jetzt aufgeteilt? Dreht es sich wirklich nur rund um Corona oder muss man sehr genau gucken, von welchen Medien die Anfragen dann am Ende des Tages auch kamen?
Also das ist so ein bisschen mehrschichtig. Mein Bereich jetzt in der Uniklinik hatte den Schwerpunkt, ich nenne es immer Publikums- oder Populärmedien, wo sie halt vor allem das Thema Versorgung haben. Wir haben noch bei uns im Dekanat, also das ist sozusagen die Fakultät, der Medizinstudiengang der Uni Duisburg-Essen, haben wir eine eigene Kommunikation, einen eigenen Bereich, also Kommunikation und Marketing, der vor allem den Schwerpunkt Fachmedien hat, weil die sich letztendlich mit dem Thema Forschung und Lehre auseinandersetzen. Also die Versorgung sozusagen ist mein Bereich und der andere Bereich liegt dann verstärkt in dem Bereich. Deshalb hatten wir nie so viel mit Fachmedien zu tun, also weil es gibt ja auch sehr spezielle Fachmedien, die sich dann wirklich mit einzelnen Erkrankungen beschäftigen und der Bereich liegt dann nur punktuell bei mir oder bei meiner Abteilung. Die Anfragen haben sich dahingehend verändert, dass Bereiche beispielsweise angefragt werden, wie bei uns die Virologie, die früher meistens einmal im Jahr oder zweimal im Jahr angefragt wurden, einmal wenn Grippe war und einmal wenn Welt-AIDS-Tag war, weil HIV natürlich ein großes Thema ist. Bei uns ging das schon relativ früh los, letztes Jahr im Januar, weil wir eine lange Zeit eine partnerschaftliche Verbindung zu einer großen Universität in Wuhan hatten. Das heißt, die Anfragen kamen schon bei uns, als es in Deutschland noch keinen Covid-19-Infizierten gab und das Thema hat aber dann sozusagen stetig Fahrt aufgenommen. Was halt interessant ist, dass wir halt immer mehr Medienanfragen kriegen von Medien, die sonst sozusagen nur ganz punktuell bei uns angefragt haben, also beispielsweise überregionale Medien, weil wir haben, ich glaube, 33 Unikliniker in Deutschland und die sind halt fast alle, ich nenne es jetzt mal eine, in der medialen Darstellung eine regionale Veranstaltung. Wenn das Hamburger Abendblatt eine Gesundheitsfrage hat, eine Expertenfrage, fragen die naheliegend beim Uniklinikum Hamburg an und nicht beim Uniklinikum Essen. Und das hat sich so ein bisschen verändert, weil wir, glaube ich, eine Reihe Experten haben, die aus den unterschiedlichsten Disziplinen bei uns kommen, die medial sehr gut sind. Also wir sind nicht, ich sage immer, so eine Ein-Mann-Veranstaltung, dass man sozusagen mit einem Namen oder einem Mediziner sofort Uniklinik Essen nur noch verbindet, sondern wir haben unseren Vorstand mit unserem ärztlichen Direktor Professor Werner, der sozusagen so eine grundsätzliche Einordnung zu Themen geben kann, zur Situation in den Krankenhäusern. Wir haben unsere Intensivmedizin, wir haben unsere Notfallmedizin, wir haben die Virologie, wir haben die Infektiologie, wir haben jetzt die Neurologie, die sich mit dem ganzen Thema also Post-Long-Covid beschäftigt. Und insofern, ich glaube, das schätzen Medien sehr, wenn sie sozusagen nicht einen haben, der zu allem Antworten gibt, sondern einfach zu jedem Bereich einen Experten haben. Mein Credo war immer, damit bin ich sozusagen auch angetreten, dass wir Anfragen schnell beantworten. Das heißt, ein schnelles Ja oder ein schnelles Nein, damit Medien planen können. Weil meine Erfahrung ist, Medien fragen natürlich in der Regel bei 3 Unikliniken an oder 3 Virologen an. Und wer am schnellsten antwortet oder wer signalisiert, ich habe Zeit, der antwortet dann auch. Und für mich war halt immer wichtig, der Angefragte sollte entscheiden, ob er es machen will. Also ich habe nicht von vornherein gesagt, Beispiel, wir reden nur mit öffentlich-rechtlichen Medien oder wir reden nicht mit, ich weiß nicht was, wir machen eine Vorauswahl, sondern ich leite die Anfragen weiter und wenn derjenige Zeit hat und Interesse hat, die zu beantworten, ich gebe dann natürlich im Zweifelsfall Einordnung, in welche Richtung ein Thema gehen kann, welche Fallstricke im Zweifelsfall da sind. Aber ich habe halt gemerkt, bei uns, die Experten haben halt eine hohe Bereitschaft zu zeigen, was sie machen und auch dann entsprechend Fragen zu beantworten und sich auch die Zeit zu nehmen. Und wir haben dann übers Jahr sozusagen auch uns nochmal neu justiert, weil am Ende des Tages ist es ja so, sie haben Medien wie Radio und Fernsehen, die in der Regel immer, da muss es immer möglichst schnell gehen. Bei einem Printmedium können sie im Zweifelsfall schon mal sagen, wir machen das Interview aber dann um 16 Uhr, das reicht denen beispielsweise noch. Das ist halt gerade bei aktuellen Fernsehformaten schwierig. Und deshalb ist es so, dass wir sich sozusagen mit den einzelnen Experten bei uns nach und nach durchgegangen bin, wer muss wann sozusagen als Medium bedient werden. Und wenn das dann nicht geht, dann können wir das auch sagen. Ich sage auch eine Absage ist nicht schlimm, aber dann haben die Medien halt Planungssicherheit. Und das war sozusagen mein Anspruch und das klappt auch sehr gut. Und deshalb haben sich halt so bei uns gewisse, sage ich mal, Anfragen verfestigt, dass sie inzwischen merken, dass sie Medien haben, die tatsächlich nur noch bei uns anfragen, weil sie wissen, sie bekommen eine Antwort, sie haben Planungssicherheit und sie bekommen auch gute Antworten.
Wie schaffen Sie es denn, die Experten so schnell zu erreichen, weil die ja in der Regel am Patienten arbeiten und nicht wie wir und wie Sie mehr oder weniger fast den ganzen Tag vorm Bildschirm sitzen. Haben Sie da intern Prozesse aufgesetzt oder haben Sie einfach ein Potpourri an Experten, wo Sie schon wissen, okay, die sind für gewisse Themen empfänglich und Sie finden da schon einen Weg, die möglichst schnell zu erreichen, um dann auch dem Medium schnell eine Rückmeldung geben zu können?
Also das Schlüssel ist sozusagen die E-Mail. Ich versuche möglichst wenig zu telefonieren, was aber einfach damit zu tun hat, wenn ich bei Medienanfragen kann ich per E-Mail immer den Workflow aufrechterhalten. Beim Telefon, ich erreiche jemanden nicht. Ich habe natürlich inzwischen von den ganzen Leuten die Handynummern, sodass ich weiß, wenn es mal wirklich dringend gehen muss. Aber wir haben natürlich, unsere Virologen sind viel im Labor. Da sind die dann auch im Zweifelsfall mal eine Stunde oder anderthalb Stunden nicht erreichbar. Natürlich, die Ärzte sind am Patienten. Aber die nehmen sich dann natürlich im Zweifelsfall die Zeit, also bauen sich Blöcke ein, wo sie sagen, da kümmere ich mich dann um eine Medienanfrage. Was sehr gut ist, dadurch, dass die Medienanfragen, sag ich mal, in der Regel kalkulierbar sind. Heißt, wenn halt Ministerpräsidentenkonferenz ist, dann ist natürlich klar, dass ein Medium gerne eine Einschätzung zu den Ergebnissen hätte. Dann kann man sich da sozusagen auch darauf vorbereiten. Oder wenn der Inhalt einer gewissen Studie angefragt wird, ist es natürlich gut, wenn man diese Studie kennt. Und vielfach ist es natürlich auch so, dass wenn es keine Fachmedien sind, dann haben sie sozusagen, nennen sie immer Scratching the Surface. Unsere Virologen oder unsere Infektiologen, die gehen ja nicht in wissenschaftliche Tiefen. Das kann ja ein Medium, ein klassisches, eine Tageszeitung oder also auch ein Magazin auch größtenteils gar nicht abbilden, sondern das sind ja, sie müssen sich ja da auf dem Erklärungsniveau bewegen, dass es halt wissenschaftlich nicht so sehr in die Tiefe geht, damit es der Journalist und damit auch der Leser dann noch versteht. Also der Journalist muss es ja dann auch nochmal dem Leser übersetzen und da können wir vielfach gar nicht so sehr in die Tiefe gehen. Wir machen das teilweise einfach, um zu erklären, aber es hilft dann doch, wenn sozusagen, wenn man es dann doch noch so einordnen kann, dass es auch in einer gewissen allgemeinen Verständlichkeit bleibt. Wir haben natürlich auch Publikationen, die extrem in die Tiefe gehen mit Medien, aber da bin ich dann auch teilweise, da muss ich es mir teilweise auch erklären lassen. Ich finde das alles unglaublich interessant, ich lerne da auch gerne. Ich bin auch immer, sag ich, wir haben täglich oder werktäglich eine Krankenhauseinsatzleitung, in der wir auch als Kommunikation und Marketing mit drin sitzen. Und da sind wir immer so, sag ich mal, medial meistens 2 Tage vor der Lage. Das heißt, nach 2 Tagen kommen die Medienanfragen zu Themen, die ich dann sozusagen da gehört habe. Das ist halt sehr gut, weil sie natürlich sich mit dahin schon überlegen können, kann ich A, vielleicht mal ein Thema ausspielen oder B, ich weiß dann, wenn eine Anfrage kommt, an wen ich es dann adressieren muss. Und wie gesagt, grundsätzlich ist eine hohe Bereitschaft da, Medienanfragen zu beantworten. Und dementsprechend nehmen sich dann auch unsere Mediziner und Medizinerinnen da entsprechend Zeit.
Sie hatten vorhin schon diesen schönen Vergleich der Medienberichte von vor Corona und jetzt im letzten Jahr einmal aufgezeigt. Ich stelle mir vor, auf der einen Seite ist das was Gutes für Sie, weil Sie eine viel größere Sichtbarkeit jetzt mit der Uniklinik erreichen. Ist auf der anderen Seite auch ein bisschen schwierig, weil es sehr monothematisch ist. Also gibt es medienseitig auch noch das Interesse an anderen Stories, die nichts mit der Pandemie, nichts mit Corona zu tun haben, zum Beispiel die Uniklinik als Arbeitgeber, als Forschungsstätte oder als Ausbildungsstätte?
Das ist im Moment durchaus begrenzt, weil natürlich auch argumentativ, wenn Sie, ich sag mal, die halbe Sendung, die halbe Zeitung voll mit Corona haben und Sie kommen dann noch mit einem Thema, das sozusagen eine Schnittstelle zu Gesundheit hat, dann sagen Ihnen Ihre Leser und Zuschauer und Zuhörer auch irgendwann, gibt es eigentlich keine anderen Themen mehr. Wobei gewisse Themen, wenn Sie Sport nehmen, wenn Sie Kultur nehmen, die sind natürlich vollkommen reduziert da. Also insofern ist tatsächlich ja im Moment mehr Platz da. Es ist schon so, dass wir hatten jetzt vor einigen Tagen, haben wir bei uns einen neuen OP für Augen und für unsere Augen- und HNO-Klinik eröffnet. Das ist der digitalste in Deutschland, vielleicht sogar in Europa, also ein Wahnsinnsteil. Da habe ich dann auch einem Kollegen gesagt, nach langer Zeit meine Pressemitteilung, wo das Wort Corona oder Covid-19 gar nicht drinsteht. Deshalb war ich dann ganz froh, dass wir das sozusagen dann auch mal so ein Thema haben. Aber der Fokus ist natürlich schon darauf. Und man kann das aber dann durchaus auch als positiven Nutzen sehen. Beispiel Thema Personalakquise. Mhm. Anfang April haben bei uns 39 neue Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, Pfleger und Pflegerinnen angefangen. Das wäre früher eine Meldung gewesen. Und wir haben dann von der WAZ war es eine Anfrage bekommen, auch aus dem überregionalen Teil, ob die mal mit einem der Neuanfänger sprechen können, warum man eigentlich in der jetzigen Situation so eine Ausbildung anfängt, fand ich halt total spannend. Also wir haben das witzigerweise über unsere Social-Media-Kanäle gespielt. Da hat es dann die Redakteurin gesehen, danach kam dann die Anfrage. Und ich glaube, das wird auch nicht die letzte dieser Art gewesen sein, weil natürlich, wenn Sie über das Thema Pflegenotstand sprechen, ist es natürlich schon spannend, warum jemand in der jetzigen Situation sagt, ich fange mit der Pflege an oder ich fange als Pflegekraft an zu arbeiten, wo die Bedingungen ja, sag ich mal, im ersten Eindruck nicht so ideal sind. Aber insofern schafft Corona dann auch Raum, um auch solche Themen zu sehen. Und es hat halt innerhalb der Themen halt auch eine Verschiebung gegeben. Also beispielsweise, als wir vor einem Jahr anfingen, war sehr viel Virologie drin. Dann kam irgendwann die Notfallmedizin, rückte in den Fokus. Und zuletzt übers Impfen ist jetzt, wie gesagt, dieser Long-Covid-Bereich, also die Covid-Nachversorgung, weil man da ja sozusagen noch überhaupt keine Erkenntnisse hat. Also hat man da sozusagen auch innerhalb des Gesundheitswesens so ein Shift drin. Und ich glaube, es wird auch weitergehen. Ich weiß auch nicht, was in 2 Monaten dann vielleicht das Thema sein wird. Aber es ist auf jeden Fall, würde ich mich freuen, wenn wieder ein bisschen Normalität zurückkommt und wir dann auch wieder mehr über andere Themen sprechen können.
Sie betreuen bei sich im Team auch alle Social-Media-Kanäle der Uni Essen. Gerade eben haben Sie schon ein tolles Beispiel genannt, dass ein Journalist oder eine Journalistin über die Social-Media-Kanäle auf ein Thema aufmerksam geworden ist und deshalb sie auch angesprochen hat. Wie ist so Ihre Strategie auf den unterschiedlichen Kanälen? Bespielen Sie alle Kanäle mit gleichen Themen oder ähnlichen Themen? Oder sagen Sie schon, dass Sie gewisse Kanäle für bestimmte Zielgruppen nutzen? Zum Beispiel, dass Sie sagen, Twitter, da versuchen Sie eher Themen zu spielen, die vielleicht für Stakeholder, für Journalisten interessant sind, während Sie auf Instagram eher Themen spielen, die Employer Branding als Kern haben.
Also grundsätzlich versuchen wir haben eine Kollegin, die halt Social Media Redakteurin ist, die sich um die Kanäle kümmert. Das ist mehr als andere haben, aber dann, wenn sie Urlaub hat, deutlich zu wenig. Insofern versuchen wir erstmal auf allen Kanälen, also unsere Schwerpunktkanäle sind halt, Sie sagten es eben schon, Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn und YouTube, wobei ich YouTube jetzt nicht so als klassischen Interaktionskanal sehe, aber die anderen sind natürlich schon so, da wollen wir so ein gewisses Grundrauschen erzeugen und dann versuchen wir Grundrauschen heißt bei uns, wir sagen nicht, wir sind 2 Wochen im Weihnachtsurlaub oder es sind jetzt Sommerferien, wir machen 6 Wochen nichts, sondern da soll schon kontinuierlich was kommen. Und das gelingt uns, glaube ich, auch ganz gut. Und dann ist so, sage ich immer, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wobei wir sicherlich Schwerpunkte setzen, dass wir im Bereich Twitter ein bisschen nachrichtlicher unterwegs sind, einfach um Journalisten, sagt sie eben schon, oder auch Fachmedien dann, also zu erreichen. Den Bereich Instagram nutzen wir verstärkt, um beispielsweise in der Pflege sichtbar zu sein, weil wir doch sehen, auch an unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die da tätig sind, dass die sind zwar alle noch bei Facebook, aber bei Instagram deutlich aktiver, wobei ich auch Facebook ehrlich gesagt nicht abschreiben würde, wenn ich sehe, was wir da für Bewegungen haben. Wir haben innerhalb des letzten Jahres in den eben genannten Kanälen überall unsere, Freunde, Anhängerzahlen verdoppelt. Wir sind da so, ich gucke immer so, für mich sind sozusagen andere Krankenhäuser oder andere Uniklinika der Richtwert. Da sind wir überall so Top 10 in Deutschland. Damit bin ich auch sehr zufrieden. Wir sind, wie gesagt, kein Apple, keine Bild, kein T-Online. Aber wir haben da schon, sage ich mal, relevante Zahlen. Wir hatten ein Video letztes Jahr von unserem ärztlichen Direktor. Ich glaube, das wurde inzwischen 1,3 Millionen mal angesehen. Wenn Sie dann sehen, dass Sie 15.000 Facebook Freunde haben, ist das schon eine beeindruckende Zahl. Und wir merken halt, dass da auch, das hat sicherlich zuletzt jetzt ein bisschen abgenommen, aber dass da auch immer ein sehr hoher Informationsbedarf war. Und deshalb haben wir gerade Facebook auch genutzt, um Videos mit unseren Virologen, mit unseren Infektiologen zu machen, einfach um gewisse Sachverhalte auch aufzuklären. Und inzwischen gehen wir da so ein bisschen über, dass wir bei Instagram Live-Talks machen. Wir dürfen ja im Moment keine klassischen Patientenveranstaltungen machen. Also wir hatten regelmäßig Veranstaltungen mit 200 bis 300 Besuchern zu verschiedenen Themenschwerpunkten, Schlaganfall halt, Herzprobleme. Die dürfen wir im Moment nicht machen. Und deshalb versuchen wir halt über diese Live-Talks beispielsweise oder auch bei YouTube Veranstaltungen zu machen, die jetzt den Vorteil haben, die sind regional nicht mehr begrenzt. Eine Präsenzveranstaltung ist ja letztendlich regional begrenzt. Wenn Sie sich über einen Schlaganfall informieren wollen und in Düsseldorf wohnen, kommen Sie in der Regel nicht zur Uniklinik nach Essen. Aber Sie haben natürlich jetzt durch Hybrid beziehungsweise komplette Online-Veranstaltung einfach den Vorteil, dass die Leute sich jetzt überspitzt gesagt aus der ganzen Welt zuschalten können. Und auch das merken wir bei Corona-Themen, dass da ein großes Interesse ist. Wir hatten über unsere Stiftung Universitätsmedizin, die hatte mehrere Veranstaltungen organisiert, beispielsweise zum Thema Krebs und Corona, da ging es ums Impfen, Schwangere und Corona, Transplantation und Corona, also einfach Patienten, die bei uns eh betroffen sind, die sich dann bei unseren Experten speziell, und da ist ein großes Informationsinteresse, mit diesen Themen auseinandersetzen können. Und das wird halt regel nachgefragt, das freut mich sehr, weil man da sozusagen auch da Möglichkeiten hat, die jetzt rein räumlich im Moment nicht möglich sind.
Es gibt eine Frage, die wir gefühlt in den letzten Monaten häufiger gestellt haben, das ist die Frage nach der Umstellung ins Homeoffice. Ich würde diese Frage gerne etwas erweitern. Also auf der einen Seite, wie war diese Umstellung für Sie? Wie haben Sie die letzten Monate vor Ort oder im Homeoffice erlebt? Und auf der anderen Seite, für Ärzte, Pfleger und auch für manche Wissenschaftler war dieser Umzug ins Homeoffice ja per se gar nicht möglich, einfach weil sie Patienten vor Ort betreuen und damit auch automatisch ganz nah an persönlichen Schicksalen dran sind. Haben Sie in Ihrer Arbeit, zum Beispiel bei der Begleitung von Medien auf Intensivstationen in den letzten Monaten oder vielleicht sogar Jahren, auch so einen ganz nahen Einblick an Schicksale erhalten? Und hat Sie das ja vielleicht sogar so ein bisschen mit ins Homeoffice begleitet?
Also ich habe das Glück, dass ich ein Einzelbüro habe. Das heißt, bin so gut wie nie im Homeoffice. Ich schätze das auch sehr, weil für mich wichtig ist, dass ich mitbekomme, was vor Ort passiert. Ich bin halt mit Medienteams und auch so regelmäßig bei uns auf den Intensivstationen, auch auf unseren infektiologischen Stationen, auch bei uns in der Notaufnahme. Ich habe natürlich einzelne Geschichten, Interviews begleitet von Patienten, die bei uns waren, die dann halt interviewt wurden. Und das ist schon sehr beeindruckend. Wir hatten letztes Jahr, im Rahmen einer europäischen Unterstützungsmaßnahme, haben wir 8 französische Bürger bekommen, die bei uns auf der Intensivstation waren, von denen auch 6 wieder zurück nach Frankreich gehen konnten. 2 sind bei uns verstorben. Und das war dann schon ein europäischer Moment, als die ersten beiden bei unserem Hubschrauberlandeplatz dann zurück nach Frankreich geflogen wurden, weil das einfach so sehr beeindruckende Geschichten waren. Das waren 2 ältere Männer, die in ihrem Leben noch nie Frankreich verlassen hatten, die auch kein Wort Deutsch oder Englisch sprachen. Der eine war Bergarbeiter, was unglaublich gut passte, dass er dann auch noch ins Ruhrgebiet kommt. Und die sind quasi in ihrer Heimat in der Nähe von Metz ins Krankenhaus gegangen mit Atembeschwerden. Und dann sind sie irgendwo wie im schlechten Film auf einer Intensivstation in Deutschland wieder wach geworden. Und wir hatten zum Glück ein paar Ärzte und auch Pflegekräfte, die halt Französisch sprachen. Da gibt's auch heute noch Kontakte. Und ja, die sind dann halt wieder, wir konnten die halt nach Hause entlassen. Das war also so, das sind so sehr bewegende Momente. Und wenn sie im Krankenhaus arbeiten und vielleicht noch ein bisschen mehr dann in der Uniklinik. Bei uns sind ja sehr viele sehr kranke Menschen. Also zu uns werden immer wieder Patienten geschickt, denen woanders gesagt wird, wir können euch nicht mehr helfen, aber geht mal in die Uniklinik, vielleicht können die euch noch helfen. Und sie sehen natürlich gerade bei Krebskranken, sie sehen Leute, die krank sind bei uns auf dem Gelände. Man trägt eine Mütze nicht, wenn es im Sommer warm ist, oder man trägt eine Glatze nicht, wenn es bei uns nicht mit einer Krankheit zu tun hat. Und mich macht das halt, ich bin, toi toi toi, ich klopfe auf Holz, ein sehr gesunder Mensch, bin relativ selten beim Arzt, und mich macht das halt immer sehr demütig, weil man Gesundheit oftmals als selbstverständlich hinnimmt, und man hat dann morgens schon mal ein Zipperlein, steht auf und denkt sich Rücken, Knie, ich weiß nicht was, oder wenn ich Sport gemacht habe, tut mir auch schon mal Sachen weh, ich bin jetzt auch 47, das sind schon mal so Sachen, wo sie dann denken. Und bei uns sehen sie aber dann halt, wenn Menschen richtig krank sind, und das ist ja letztendlich, wir sind Tumorzentrum, das heißt, bei uns werden Kinder behandelt, die Hirntumore haben. Und das ist dann schon, wie gesagt, es macht einen demütig und es bestärkt einen noch so ein bisschen, das, was wir machen, zu zeigen, um auch Leuten aufzuzeigen, was sozusagen mit moderner Medizin alles möglich ist. Es ist nicht alles möglich. Auch bei uns sterben Menschen und der Tod gehört zum Leben und nicht jede Krankheit ist heilbar. Aber es ist, wie gesagt, schon beeindruckend, was heutzutage moderne Medizin alles leisten kann. Und wie gesagt, es sind oftmals auch diese Geschichten, die wir dann auch medial haben aus Therapien, wo sie sagen können, mir kommt jetzt wieder eine Dame in den Sinn, die MS hat, die nur noch im Rollstuhl sich bewegen konnte, eine Frau Mitte 30, die also noch sehr viel von ihrem Leben vor sich hat, die nach einer Therapie bei uns dann wieder normal laufen konnte und sich wieder normal durchs Leben bewegen konnte. Und das sind halt so Geschichten, wo ich dann auch selbst beeindruckt bin, was möglich ist. Und wie gesagt, das sind dann halt auch Themen und Therapien, bei denen man sagt, die will man auch gerne aufzeigen. Weil es immer noch Patienten gibt, auch das erleben wir immer, weil zu uns natürlich auch Patienten kommen, die mit einer Zweitmeinung kommen, denen woanders gesagt wird, wir können ihnen nicht helfen oder ihnen kann man nicht helfen und denen dann bei uns gesagt wird, doch, wir machen da eine Studie, gerade im onkologischen Bereich. Das sind teilweise Medikamente, die halt noch in der Testphase sind, aber mit denen sie dann Leben retten können.
Sie sagten gerade mehrfach, dass Sie solche Anblicke demütig machen, obwohl Sie das ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren machen oder beziehungsweise Sie müssten sich ja langsam auch an diese Anblicke gewöhnen, wenn man davon Gewöhnung sprechen kann. Ich finde, Gewöhnung ist so, also es ist in diesem Bereich wahrscheinlich überhaupt nicht das richtige Wort. Es ist ja auch gut, dass man persönlich da immer noch so eine Grenze hat und das dann nicht einfach übersieht, nur weil man das schon zigmal gesehen hat. Nichtsdestotrotz, Ärzte und Pfleger sehen das natürlich noch stärker als Sie, weil die das von morgens bis abends sehen. Deshalb haben Ihre Mitarbeiter wahrscheinlich zum großen Teil auch Mechanismen gefunden, das besser für sich zu verarbeiten und damit auch klarzukommen. Und die sehen dann auch viele positive Seiten, wenn sie dann dem Patienten helfen können. Jetzt aber einmal die Kurve zur internen Kommunikation, weil Corona hat, glaube ich, auch viele Mitarbeiter von Ihnen nochmal in den Ausnahmezustand gebracht. Dort waren auf einmal Szenen sichtbar, die sogar die Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern nicht kannten, weil es einfach eine komplett neue Situation war. Wie sind Sie in dieser Zeit in der internen Kommunikation vorgegangen? Wie können Sie die Mitarbeiter erreichen, die ja auf den Gängen bei den Patienten unterwegs sind und nicht vor den PCs sitzen? Also was sind Ihre Kanäle? Und vielleicht können Sie auch ein paar Beispiele nennen von Maßnahmen, die Sie in den letzten Monaten einfach aus dem Boden gestampft haben, um Ihre Mitarbeiter auch auf diesem schwierigen neuen Weg zu unterstützen.
Also ich finde es immer wichtig, ich glaube, und das ist, glaube ich, nicht selbstverständlich, so zum Anfang Ihrer Frage, dass man sich die Begeisterung für seine Arbeit erhält. Das ist sicherlich nicht immer einfach, weil sie irgendwann auch in Routinen verfallen. Aber ich habe ja, hatte ich ja gesagt, ich muss es gerade nochmal nachrechnen, 7 Jahre über Borussia Dortmund geschrieben. Das sind, ich weiß nicht, wie viele Spiele ich dann von Borussia Dortmund gesehen habe, wahrscheinlich 500, 600. Und da ist so ein Champions League-Finale ganz toll, aber sie spielen dann auch am Wochenende, jetzt muss mir jemand nachsehen, sie spielen dann auch in Hannover oder in Hoffenheim. Also das sind jetzt nicht, sie spielen halt nicht immer bei Bayern München und nicht immer in Hamburg, wo sie eine tolle Stadt haben oder Schalke, das Revierderby, sondern sie spielen halt auch immer in der ersten Runde beim Dorfverein im DFB-Pokal. Und so war das bei mir. Ich habe trotzdem bei jedem Spiel, bei dem ich war, habe ich irgendwie, als sie sitzen da, sie schreiben live, ich habe immer diese Anspannung gespürt, weil sie immer Angst haben, dass ein Spiel 0-0 ausgeht und kein Tor fällt und keine Torchance und sie nicht wissen, was sie schreiben sollen. Und so ist das sozusagen auch bei mir im Moment. Ich freue mich da jeden Tag hinzugehen, weil ich einfach gespannt bin, was wieder Neues passiert, was wieder los ist. Und ich glaube, so ist das halt auch bei unseren Mitarbeitern, dass sie, gerade wenn sie im Bereich Medizin tätig sind, als Pflegekraft, als Arzt, sie wollen Menschen helfen. Das ist sozusagen der Primat ihres Handels. Und das ist auch der Primat bei uns an der Uniklinik. Wir haben auch eine Verwaltung, die sehr wichtig ist. Aber unser größtes, wichtigstes Ziel ist, wir wollen Patienten versorgen. Wir wollen Menschen versorgen. Wir wollen Menschen helfen. Und da ist jetzt seit über einem Jahr eine Dauersituation da, die es in dieser Form so noch nie gab, von der auch keiner damit gerechnet hätte, dass sie so lang geht. Und wir wissen ja auch nicht, wie lange sie noch geht. Und wir versuchen sozusagen über unterschiedlichste Kanäle der internen Kommunikation unsere Mitarbeiter vor allem zu informieren. Das heißt, wir versenden klassisch per E-Mail regelmäßig Sonderinformationen oder Informationen, wo es einfach um aktuelle Entwicklungen geht, wie der Impfstatus bei uns im Hause ist, wenn es irgendwelche rechtlichen Änderungen gibt zu Quarantänebestimmungen, wenn es Vorgaben von Seiten bei uns aus dem Hause gibt. Also wissen Sie, wir haben angefangen, da hat ja keiner eine Maske getragen und dann fing irgendwann die Maskenpflicht an und dann hatten wir irgendwann ein Besuchsverbot. Das wurde dann irgendwann wieder ausgesetzt. Jetzt haben wir es wieder. Also wir versuchen ja auch unsere Mitarbeiter immer auf dem neuesten Stand zu halten. Und es ist halt wichtig, dass die Mitarbeiter Informationen nicht aus den Medien erfahren, sondern von uns. Das heißt, dass wir auch, wenn wir Pressemitteilungen zu gewissen Themen verschicken, vorab unsere Mitarbeiter informieren, wohlwissend, dass da vielleicht auch mal was bei einem Medium landet, was ganz normal ist. Aber für uns ist halt wichtig, dass die Mitarbeiter Informationen von uns erfahren. Und so haben wir, wie gesagt, das E-Mail als oder die E-Mail als Medium etabliert, um möglichst viele Leute möglichst gut zu erreichen. Wir haben eine Mitarbeiterzeitschrift, die wir viermal im Jahr klassisch gedruckt rausbringen, die wir auch unseren Mitarbeitern nach Hause schicken. Also nicht, die nicht irgendwie ausgelegt wird und da auch liegen bleibt, sondern die nach Hause geschickt wird. Es sind Kleinigkeiten. Wir haben eine Respektkampagne bei uns etabliert, die sich halt mit dem Thema Respekt im Unternehmen auseinandersetzt. Dafür haben wir, ich glaube, 100 Mitarbeiter aus unserem Hause fotografieren lassen. Und Sie sehen jetzt diese Respektplakate, riesige Banner bei uns am Parkhaus, die auch für Respekt im Umgang miteinander werben sollen. Dann haben wir auch mit Unterstützung von Essener beispielsweise, wir haben Unternehmen, die an uns herantreten und sagen, wir möchten euren Mitarbeitern was Gutes tun. Heißt, wir haben Essener Gastronomen, die bei uns Essen vorbeigebracht haben. Wir haben jetzt gerade wieder ein Essener Unternehmen, Potsalat, die sich halt um Salatlieferdienst sind, die gesagt haben, wir wollen mal, dass eure Mitarbeiter von uns was bekommen und die bekommen jetzt alle einen Gutschein von denen. Und wir haben so banale Sachen gemacht, jetzt erstmal ganz klassische analoge Kommunikation. Wir haben bei uns im Eingangsbereich ein großes Dankesplakat aufgehängt, um einfach den Mitarbeitern, die da alle morgens durchgehen oder von viele, einfach eine ganz einfache Form der Wertschätzung zu geben. Es gab ein kleines Präsent zu Weihnachten, einen Gutschein für alle Mitarbeiter. Und so sind das so ganz viele kleine Bausteine, die, sag ich mal, natürlich jetzt nicht der große Wurf sind, aber die einfach, sag ich mal, in Summe eine besondere Wertschätzung ausdrücken. Und das ist uns halt wichtig, dass wir unseren Mitarbeitern sagen, in den Corona-Bereichen, aber auch außerhalb der Corona-Bereiche, weil die ja letztendlich auch betroffen sind. Und der Fokus ist immer auch völlig zu Recht auf Pflegekräften und Ärzten. Aber wir haben Physiotherapeuten, die sich mit Corona-Patienten eng beschäftigen, die halt aktivieren. Wir haben Reinigungskräfte, die in Corona-Bereichen reinigen müssen. Also insofern ist es jetzt nicht so, dass es auf zwei Berufsgruppen reduziert ist, sondern die ganze Uniklinik oder die ganze Universitätsmedizin Essen ist von diesem Thema sozusagen mit diesem Thema beschäftigt und in diesem Thema hängen wir drin, um das mal so zu sagen. Wir versuchen halt im Rahmen der Möglichkeiten das Beste rauszumachen. Und sicherlich ist es auch, da hat man so den Bogen von der internen zur externen Kommunikation, dass wir immer wieder sichtbar machen, was unsere Mitarbeiter so alles leisten und was die auch alles machen. Und da ist auch ein großes Interesse da zu zeigen, was man macht. Gerade weil es auch teilweise Berufsgruppen und Bereiche sind, die sonst nicht so im Fokus der Öffentlichkeit stehen und auch mal zeigen wollen, was sie leisten.
Sie sind da jetzt ein bisschen näher dran an der ganzen Thematik, an der Krankenversorgung, haben einen ganz anderen Einblick in die Station. Gucken Sie positiv gestimmt in die Zukunft, vielleicht auch mit Blick auf die Impfentwicklung und was sind so Ihre Prognosen?
Ich bin da immer ein bisschen zurückhaltend, weil ich immer gerne über Zukunftsforscher schimpfe und sage, die Zukunftsforscher haben vor 15 Jahren gesagt, mit dem Internet und Facebook wird das nie was und dementsprechend, also insofern muss man immer nur lang genug suchen und Herr Lauterbach, den ich grundsätzlich sehr schätze, hat vor zwei Monaten, glaube ich, auch noch was ganz anderes gesagt, als er dann gestern getwittert hat. Also ich spreche viel mit unseren Virologen und mit unseren Experten und ich hoffe da auf eine, und ich bin so ein lebensfroher, optimistischer Mensch und dementsprechend gucke ich da verhalten optimistisch in die Zukunft. Ich glaube, dass die Zahlen jetzt durch die Impfung, durch diverse Maßnahmen runtergehen. Wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg. Dass es natürlich auch durch die wärmeren Temperaturen, durch den Sommer dann kommt. Und ja, dann müssen wir gucken, was wir daraus gelernt haben. Und dann hoffe ich mal, dass wir das Thema, wie gesagt, vor allem mit der Durchimpfung, die jetzt wirklich Fahrt aufnimmt, dass wir das Thema Corona in den Griff bekommen. Es wird uns sicherlich noch weiter begleiten. Ich sage immer, ich hatte 46 Jahre oder fast 47 Jahre, die ich ohne Mund-Nasen-Schutz mich bewegen konnte. Ich hoffe, dass es auch mal wieder so kommt und viele Sachen, die, wie gesagt, ich bin auch selbst ein großer Fußballfan. Ich hoffe, dass ich mal wieder ins Stadion gehen kann. Ich hoffe, dass ich mal wieder zu Konzerten gehen kann, dass ich mich einfach mit Freunden in den Biergarten setzen kann, dass ich ins Kino gehen kann. Also das sind alles so Sachen, wo wir, ich glaube, wir sind jetzt einen langen Weg gegangen und ich glaube, der geht in die richtige Richtung. Wir haben viel richtig gemacht, wir haben nicht alles richtig gemacht, aber ich glaube, wir haben bei aller Kritik, die von vielen Seiten kommt, sehr viel richtig gemacht. Und wie gesagt, ich hoffe, dass das jetzt in die richtige Richtung weitergeht und dass dann eine gewisse Normalität zurückkehrt.
Vielen Dank, Herr Schabelon. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft, drücken die Daumen, dass Ihre Wünsche, die wir aber genauso teilen, in Erfüllung gehen und ja, dass wir uns dann hoffentlich irgendwann mit einem Lächeln zurückbesinnen und dann auch sagen können, okay, auch wenn das alles mistig war, hat es irgendwie am Ende des Tages auch was Gutes gebracht und sei es, dass man sich einfach wieder mordsmäßig freut, mal ins Kino gehen zu können. Vielen Dank für Ihre Zeit.